Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Mit 9 Punkten soll alles besser werden bei uns in Deutschland. Und damit Tag und willkommen zum Update-Podcast an diesem Mittwoch.
Es muss klar sein, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und die Meinungsfreiheit, die sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt gilt, die hat ihre Grenzen da, wo das Strafrecht beginnt.
Das hat heute Justizministerin Lambrecht gesagt. Mehr gegen Hass und Hetze im Netz machen, das ist einer der 9 Punkte, die Bundesregierung im Kampf gegen Rechtsextremismus sich überlegt hat. Waffenrecht schärfen ist da noch mit dabei oder mehr Schutz für Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Und noch mehr, und das schauen wir uns heute mal genauer an und diskutieren, was diese Maßnahmen denn eigentlich im Kampf gegen Rechts bringen können. Außerdem reden wir über politisches Bomb-Dropping, also die Flucht nach vorne. Politikerinnen und Politiker nutzen das manchmal, wie nach der Wahl in Thüringen, um von anderen Themen abzulenken. Oder auch um aufzufallen, bei uns allen. Welches System steckt dahinter? Und heute wurde auch über ein Album verhandelt, eins von Rapper Bushido. Das stand auf dem Index, er hat geklagt, es bleibt aber auf dem Index drauf, er hat verloren, weil...
Die Titel unter anderem eben Frauen durchgängig mit Begrifflichkeiten wie Nutte, Bitch, Schlampe, Fotze betiteln und entsprechend auch beleidigende Bezeichnungen gegenüber Homosexuellen sich durch die Liedtexte ziehen.
Das sagt die Chefin der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, Martina Hanack. Was heißt das eigentlich genau, wenn heute Musik auf dem Index landet? Und ist das eigentlich noch zeitgemäß, wenn man sowieso an alles rankommt? Auch das schauen wir uns heute in diesem Podcast an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der NSU, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und vor 3 Wochen der Angriff an der Synagoge in Halle, alles Taten von Rechtsextremen. Und da sagt die Regierung, wir müssen mehr tun gegen Rechtsextremismus bei uns im Lande. Heute wurde ein 9-Punkte-Plan vorgestellt. Da müssen wir genauer hinschauen, was da geplant ist. Das machen wir mit Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion. Vor allem geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, um rechte Hetze im Netz, ne?
Das ist der Punkt, der gerade am meisten besprochen wird. Ja, wenn in den sozialen Medien Morddrohungen stehen oder Volksverhetzung, wenn da Symbole von verbotenen Organisationen gepostet werden, dann ist es ja bisher so, dass Facebook, Twitter und andere das löschen müssen. In Zukunft sollen sie es aber von sich aus melden beim Bundeskriminalamt. Das soll Pflicht werden. Dafür soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärft werden.
Und was soll dann mit so einer Meldung passieren?
Da wird eine neue Zentralstelle beim BKA eingerichtet. Die soll sich das dann anschauen, sammeln, auch die IP-Adressen der Nutzer bekommen, die Hass verbreitet haben. Da kommt dann ziemliche Arbeit auf die Justiz zu.
Das ist also ein Punkt in diesen 9 Punkten. Was gibt's noch?
Da geht es nochmal um Hass im Netz, Cyberstalking zum Beispiel oder besonders aggressive Beleidigungen, denn die haben ja manchmal eine ganz schön große Reichweite, je nachdem, wer da wo was postet. Und die Justizministerin Christine Lambrecht sagt, das ist im Netz was anderes, als wenn man in der Kneipe angepöbelt wird. Im Netz geht es viel derber und verletzender zu. Deshalb soll das Strafgesetzbuch geändert werden. Da sollen Regeln für Hasskriminalität dazukommen.
Jetzt zeigt sich der Rechtsextremismus aber ja nicht nur im Netz. Es gab eben die Morde des NSU an Lübcke und auch an der Synagoge in Halle. Welche Punkte sollen das verhindern?
Auch Kommunalpolitiker sollen besser geschützt werden, das ist ein weiterer Punkt. Da gibt es einen Paragraphen, der bisher schon Personen des öffentlichen Lebens vor übler Nachrede und Verleumdung schützt. Der wird aber bisher eher bei Bundes- und Landespolitikern genutzt und der wird jetzt ganz explizit auf Kommunalpolitiker ausgeweitet. Dann wird noch das Waffenrecht verschärft. Wenn jemand eine Waffe haben will, dann soll es eine sogenannte Regelabfrage geben bei den Verfassungsschutzämtern. Wer da dann als Extremist bekannt ist, gilt als unzuverlässig und darf keine Waffe haben.
Das ist ja fast schon absurd, dass das bisher nicht so war, oder?
Ja, bisher war das nicht zwingend vorgeschrieben und so kam es dann auch, dass fast 800 Rechtsextremisten eine Erlaubnis haben. Das ist eine Zahl von Ende letzten Jahres. Aber man muss ja auch sagen, die Leute können ja auch noch anders an Waffen kommen, illegal.
Alle 9 Punkte haben wir aber noch nicht zusammen, oder?
Nee, ich reiß den Rest nur mal kurz an. Es ist echt eine Menge. Mehr Personal in verschiedenen Bereichen. Da muss dann beim Haushalt erstmal Geld locker gemacht werden. Dann Stichwort Prävention. Da gibt es schon ein Förderprogramm, das heißt Demokratie leben. Darunter fallen mehr als 4000 einzelne Projekte.
Und dieses Projekt oder die Projekte werden ausgeweitet?
Nee, aber es soll weiterlaufen immerhin. Da wurde die Finanzierung verlängert bis 2023. Dann nächster Punkt, die Verfassungsschutz. Behörden von Bund und Ländern und Polizei sollen besser zusammenarbeiten. Das war ja auch öfter ein Problem in der Vergangenheit. Dann gibt es noch eine Änderung beim Melderegister, damit diejenigen, die bedroht werden, ihre Adressdaten leichter sperren können. Und es soll härtere Strafen geben bei Angriffen auf Notfallmediziner. Das ist aber ein Problem, was gar nicht direkt mit Rechtsextremismus zu tun hat, steht aber trotzdem mit im 9-Punkte-Plan.
Ziemlich viel Stoff, den wir da haben. Das Kabinett hat heute 9 Punkte gegen Rechtsextremismus beschlossen. Soll nun alles nach und nach in Gesetze fließen, erklärt hat uns das Annike Schäfer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Macht unsere Bundesregierung zu wenig gegen Rechtsextremismus? Seit dem Anschlag am 9. Oktober in Halle und dem Mord an Walter Lübcke, da wird diese Frage diskutiert. Und nun reagiert das Kabinett und hat 9 Punkte vorgestellt, die im Kampf gegen Rechtsextremismus helfen sollen. Jetzt wollen wir wissen, reicht's oder reicht das nicht? Wir lassen uns den Plan einschätzen von Jakob Gul. Er arbeitet am Londoner Institut für strategischen Dialog, kurz ISD. Das ist ein Think Tank, der berät Regierungen im Kampf gegen Extremismus. Herr Gul, wie beurteilen Sie die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt im Kampf gegen Rechtsextremismus formuliert hat?
Also zunächst einmal begrüßen wir es, dass die Bundesregierung jetzt nach dem Mord an Walter Lübcke, aber auch nach dem Anschlag auf die Synagoge und den Dönerimbiss in Halle nun ein Eckpunktpapier zur Bekämpfung von Hass, Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgestellt hat. Allerdings bleibt aus unserer Sicht vieles auch noch sehr vage. Der Fokus der vorgeschlagenen Maßnahmen liegt vor allem dort, wo es bereits zu spät ist und Personen bereits Gewaltabsichten haben. Und bei einem Punkt, dem verschärften Strafen für Angriffe auf medizinisches Personal in Notfallambulanzen, der ja grundsätzlich sehr zu begrüßen ist, da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen der konkrete Bezug zum Rechtsextremismus.
Das heißt, Sie würden früher ansetzen. Inwiefern?
Ja, absolut. Also die Maßnahmen greifen, wie gesagt, sind darauf fokussiert, wo Personen tatsächlich konkret beabsichtigen, Gewalttaten zu begehen. Zwar erwähnt dieses Maßnahmenpapier auch die Förderung bewährter Programme, aber ob zusätzlich Gelder benötigt werden, das werde noch geprüft und ein Demokratieförderungsgesetz wird aktuell noch diskutiert. Und wir hätten uns eben gewünscht, dass die langfristige Förderung von Präventions- und Bildungsarbeit und von starken zivilgesellschaftlichen Strukturen einen größeren Raum im aktuellen Maßnahmenpaket eingenommen hätte. Und da ist es sehr wichtig, dass zivilgesellschaftliche Arbeit gegen Rechtsextremismus, sowohl Prävention als auch Initiativen, die Personen betreuen, die sich aus der Szene lösen möchten, stärker gefördert werden.
Also das werte ich jetzt mal als Förderung von Demokratiefördermaßnahmen oder Programmen, die es gibt, ja?
Ja, absolut.
Aber lassen Sie uns nochmal kurz bei diesem Punkt bleiben, wo Sie sagen, das ist alles zu reaktionär, da müsste man früher ansetzen. Können Sie da nochmal ein Beispiel für dieses frühere Ansetzen geben?
Ja, absolut. Also was auch leider noch unbeachtet bleibt, und das ist gerade nach Halle eigentlich bedauerlich, ist, dass es online gibt es ja ein breiteres Ökosystem an alternativen Social-Media-Plattformen, auch jenseits von Facebook, jenseits von Twitter und YouTube. Und auf diesen Plattformen, also auf den verschiedenen 4chans und 8chans, aber auch auf verschlüsselten Messenger-Plattformen wie Telegram, beobachten wir am ISD einige der gefährlichsten Mobilisierungsdynamiken. Und hier besteht wirklich noch Handlungsbedarf. Da ist zum einen wichtig, eine bessere Zusammenarbeit mit diesen kleineren Plattformanbietern zu ermöglichen. Die sind häufig entweder nicht dazu in der Lage, weil sie nicht die Kapazitäten haben, oder sie sind in einigen bestimmten Fällen auch nicht willens, um dann beispielsweise Mordaufrufe oder Volksverhetzung schnell zu finden und zu melden. Aber da ist eine wichtigere Zusammenarbeit mit diesen kleineren Plattformen sehr, sehr wichtig. Aber daneben ist es auch von besonderer Bedeutung, gerade online aktiv in Radikalisierungsprozessen zu intervenieren. Und wir hatten am ISD beispielsweise ein Pilotprojekt namens Counter Conversations. Da haben wir mit Hilfe von ehemaligen Extremisten, Überlebenden extremistischer Gewalt, aber auch Sozialarbeitern über Facebooks Online Messenger direkt mit Individuen Kontakt aufgenommen, die öffentlich deutliche Anzeichen von Radikalisierung gezeigt haben und versucht, die in Gespräche zu verwickeln und sie quasi von ihren Ansichten abzubringen, um bei solchen Radikalisierungsprozessen früh zu intervenieren und Gewalt zu verhindern.
Jetzt haben wir trotzdem dieses Konzept gegen Rechtsextremismus von der Bundesregierung, eben diesen 9-Punkte-Plan. Das ist ja auch nur ein Eckpunkte-Papier. Das heißt, wirklich rechtlich bindend ist da ja nichts drin. Reicht das Ihrer Meinung nach aus oder muss da noch konsequenter vorgegangen werden?
Also ein Eckpunktepapier ist erstmal natürlich ein guter Schritt, aber wie Sie richtig andeuten, es ist jetzt noch kein Gesetzesentwurf. Da müsste es noch durch ein paar Instanzen gehen. Und es sind ja auch durchaus einige Punkte in diesem Eckpunktepapier drin, die wir sehr positiv bewerten. Beispielsweise die Einschränkung des Waffenrechts für Mitglieder von verfassungsfeindlichen Organisationen. Dadurch wäre zwar die Tat in Halle jetzt nicht verhindert worden, da der Täter ja selbst gebaute Waffen verwenden hat. Allerdings ist es in den letzten Monaten und Jahren ja auch wiederholt zu Waffenfunden in der rechtsextremen Szene gekommen. Und deshalb ist hier doch sehr zu hoffen, dass solche Maßnahmen das Risiko tatsächlich erheblich reduzieren werden. Aber auch, dass Kommunalpolitiker stärker vor Verleumdung und übler Nachrede im Netz geschützt werden soll und einen ähnlichen Schutz wie Bundespolitiker erhalten sollen, das ist, denke ich, aus dem Fall Walter Lübcke eine sehr wichtige Lehre. Auch wenn natürlich abzuwarten ist, ob da das Diskussionsklima in den sozialen Medien und die Hetze gegenüber Politikern tatsächlich verringert werden kann.
Sagt Jakob Guhl vom Londoner Institut für strategischen Dialog. Ihm geht der 9-Punkte-Plan der Bundesregierung im Kampf gegen rechts nicht weit genug. Generell begrüßt er ihn aber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Christian Schmidt ist heute mit in der Sendung. Bist du Raucher, sag mal? Rauchst du?
Ich gehöre so ein bisschen zu den Partyrauchern. Also wenn die ersten zwei Bier drinstehen, dann habe ich schon Bock. Aber wenn sie nicht drinstehen, dann lasse ich es auch.
Gut. Das ist beruhigend, dass du noch nicht angefangen hast zu rauchen, weil das sagt einiges über deinen Gemütszustand jetzt auch aus. Es ist schwierig, generell vom Rauchen wegzukommen. Und jetzt gibt's eine Studie, die uns sagt, Frauen haben es doppelt so schwer. Mhm. Beim Aufhören als Männer, du hast dir die Studie angeschaut. Was haben die rausgefunden da?
Also es wurden 230 Leute untersucht, die durchschnittlich 18 Zigaretten am Tag geraucht haben. Das ist schon ordentlich, also deutlich mehr als ich. Du vielleicht auch. Ne? Und es ist für alle erstmal schwer, damit aufzuhören, weil Nikotin halt einfach ein Suchtstoff ist. Krasser übrigens sich aufs Gehirn auswirkt als Heroin. So, und die Leute, die untersucht wurden, die kamen in eine Klinik mit dem Wunsch aufzuhören. Aber insgesamt hat es nur ein Viertel geschafft, die Finger davon zu lassen.
Und bei den Frauen waren es weniger?
Tatsächlich, also diese 25% insgesamt sind ja schon desillusionierend, aber Frauen, die werden doppelt so häufig rückfällig als Männer und rückfällig heißt, sie haben dann wieder geraucht wie früher.
Warum ist das denn so?
So richtig valide Studienergebnisse gibt es da nicht. Die Untersuchung ist von der European Society of Cardiology. Man kann das aber über die Nebenwirkungen erklären. Also Frauen haben nämlich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, an Depressionen oder Angstzuständen zu leiden, wenn sie aufhören zu rauchen. Und tatsächlich kam das auch doppelt so häufig vor wie bei den Männern, wenn der Versuch gestartet wurde, mit dem Rauchen aufzuhören. Eine der Studienautorinnen, die hat gesagt, es könnten soziale oder hormonelle Faktoren sein, die da eine Rolle spielen, also warum das so ist. Aber genau können sie das nicht sagen. Fest steht nur, es muss daran geforscht werden, wie man Frauen und Männer geschlechtsspezifisch behandeln will, wenn man dann als Arzt beim Abgewöhnen helfen will.
Absolut. Vom Rauchen wegzukommen, das ist schon mal schwer. Und für Frauen, das ist doppelt so schwer, das sagt jetzt eine neue Studie. Christian Schmidt aus unserem Team hat uns die Einzelheiten erklärt. Diese leicht heisere Stimme, bei mir ist nicht von Zigaretten, wenn das eine Anspielung, also
nur vom Alkohol.
Wenn das eine Anspielung deinerseits war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
War es ein Trick oder nicht? Hat er sich das überlegt oder rein zufällig gesagt? Das ist die große Frage. Mike Moring, Spitzenkandidat der CDU in Thüringen. Er war sich ja relativ schnell sicher nach der Wahl in Thüringen, dass er mit dem Gewinner der Wahl, Bodo Ramelow von der Linkspartei, Gespräche über eine mögliche Koalition führen will. Oder zumindest mal reden will. Das kam bei ihm in der Partei, in der CDU, so mittelgut an und am Ende ist er auch wieder zurückgerudert, wie wir jetzt wissen. Aber sein Trick war, dass viele Medien darüber gesprochen haben und nicht über die AfD. Die war eher das kleinere Thema im Nachgang zur Wahl. Also bewusstes Ablenkungsmanöver oder klassisches politisches Ablenkungsmanöver. Das hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler mal versucht rauszufinden.
Es ist ein bisschen wie ein Trick von großen Illusionisten. Sie lenken die Aufmerksamkeit gezielt in eine Richtung. Look at me, I'm Roy, I'm Roy. Während im Hintergrund große Bühnenumbauten stattfinden und weiße Tiger in irgendwelche Zylinder gestopft werden. Bloß nicht Las Vegas, sondern politische Bühne. Und der Applaus misst sich auch nicht in Jubel, sondern in medialer Aufmerksamkeit. Die Idee dahinter, je mehr über das da berichtet wird, oh, die CDU kann sich eine Koalition mit den Linken vorstellen, desto weniger Aufmerksamkeit für AfD-Rekordwahlergebnis und AfD erklärt sich als Partei der bürgerlichen Mitte.
Nice try. Aber zurück zur CDU und Herrn Moring. Kurzes Liebäugeln mit den Linken. Eine Ablenkungsstrategie?
Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich bin Professor Wiesendahl, Parteienforscher.
Elmar Wiesendahl ist Geschäftsführer der Agentur für politische Strategie und er sagt, Herr Moring lenkt nicht von der AfD ab. Herr Moring hat das Problem, dass die CDU in Thüringen nicht die gesellschaftliche Mitte ist, für die sie sich selbst gern gehalten hat.
Das heißt, die Linke ist erstarkt und die Rechte ist erstarkt. Insofern muss er jetzt Konsequenzen ziehen, um überhaupt auf dem Spielfeld zu bleiben. Und dazu braucht er Kontakte zur Linken.
Aus Sicht von Mike Moring und aus Sicht der Thüringer Wähler und Wählerin macht es Sinn, die Option nach links offen zu halten. Aus Sicht der Bundes-CDU weniger. Daher, nein, wahrscheinlich keine kalkulierte Ablenkungsstrategie von der AfD, sondern vielmehr ein verzweifelter Griff nach einem linken Strohhalm zur Rettung der thüringischen CDU, sagt Elmar Wiesendahl. Etwas anders sieht das Johanna Ilkner. Sie ist politische Strategin und Geschäftsführerin von Plan W, einer Agentur für politische Kommunikation. Anbandeln mit den Linken als Ablenkung von der AfD?
Theoretisch ist es denkbar. Ich glaube aber nicht ganz, dass das der Hintergrund ist. Meiner Meinung nach geht es da eher darum, dass er die CDU als aktiven politischen Akteur damit positioniert.
Johanna Ilkner sagt, agieren anstatt reagieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil proaktiver Kommunikation, auch in der Politik.
Und dass damit ein relativ großer Aufschrei und ein Tumult auch in der CDU dadurch verursacht wird, das ist ihm klar gewesen. Ich denke schon auch, dass er das bewusst eingesetzt hat. Also das war auf gar keinen Fall Zufall.
Auch wenn das letztendlich bedeutet, von der Bundes-CDU dafür eins auf den Deckel zu kriegen. Andere hingegen scheinen immun gegenüber dieses Deckelkriegen zu sein. Die wahren Großmeister der politischen Ablenkungsstrategie.
Here's one for you. Donald Trump wants to buy Greenland.
Denmark essentially owns it. Strategically it's interesting.
And nur eines von tausenden Beispielen und auch wenn es in Trump World schon eine gefühlte Ewigkeit her ist, vor 2 Monaten wollte Trump Grönland kaufen. Die Medien stürzten sich auf diese Absurdität. Die Ergebnisse des Mueller Reports waren weniger skandalös als diese Meldung.
Der hat einen Instinkt, morgens durch Tweets bereits die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Gewissermaßen die politische Agenda, über die dann diskutiert wird. Mhm. Und er kann dann in raschen Wechsel das Meinungsklima verändern, beeinflussen. Und plötzlich setzt er sogar ein neues Thema. Er ist jemand, der vorneweg läuft. Und etablierten Medien zur Reaktion zwingt. Die können aber nicht mehr die Frontrunner spielen in diesem Spiel.
Er ist der Akteur. Medien und politische Gegner reagieren immer und immer wieder. Elmar Wiesendahl spricht von Instinkt. Johanna Ilkner sieht darin Kalkül und die Perfektion von politischem Derailing, also Ablenkung. Bei Trump und auch bei der AfD.
Mit krasser Wortwahl, teilweise mit einfach wirklich extrem provokanten Aussagen, Themen besetzt werden. Je mehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wichtige Menschen sich zu einem bestimmten Thema äußern und sich positionieren, umso größer wird dieses Thema auch gemacht.
Die große Aufgabe, die sich nicht nur politische Parteien, sondern auch die Medien zu stellen haben, sagt Johanna Ilkner, ist zu lernen, zu differenzieren.
An welcher Stelle ist es wichtig, dass man was dazu sagt und an welcher Stelle oder wäre es klüger, das ein bisschen ins Leere laufen zu lassen?
Letztendlich liegt es an uns selbst, ob wir bei
Look at me.
Oma Charlie Roy.
Auf Roy gucken oder darauf achten, was sich im Hintergrund gerade zuträgt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind 180 Euro. Momentan der Marktpreis für ein 250 Kilo Schwein in Deutschland.
Das ist unter einem Euro pro Kilo.
Das ist
schon krass.
Das ist wenig. Wenn ihr heute einkaufen wart und Schweinehack oder Schweineschnitzel oder Schweinebraten gekauft habt, dann habt ihr wahrscheinlich nicht viel gemerkt. Ist teurer geworden, ja, aber nur im Centbereich. Schweineschnitzel ungefähr so 30 Cent teurer als sonst. Das hat mit China zu tun. Die afrikanische Schweinepest ist dort nämlich das Problem. Fast jedes zweite Schwein in China ist durch diese Schweinepest bereits gestorben bzw. musste geschlachtet werden. Und deswegen importiert China ganz viel Schweinefleisch momentan. Jetzt kann man sagen, klar, das ist doch gut für die deutschen Landwirte oder eben schlecht für die Konsumenten, weil es ein bisschen teurer wird. Ich habe darüber mit Matthias Quaink gesprochen, Marktexperte der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Und ich wollte von ihm wissen, wie viel Schweinefleisch momentan aus Deutschland nach China exportiert wird.
Also die Statistiken sagen, dass wir bis August, also das sind die neuesten Statistiken, gut 300.000 Tonnen Schweinefleisch nach China exportiert haben. Im letzten Jahr war es um diese Zeit, waren es rund 200.000 Tonnen, also gutes Drittel mehr.
Und ist da alles mit dabei? Kopf, Hufe? Die Chinesen essen dieses Tier ja sehr ganzheitlich, oft vom Nose to Tail.
Genau, das ist ja das, was auch den Export in Richtung Asien, Richtung China in den letzten Jahren so angefeuert hat, dass die eben diese Teilstücke nachgefragt haben, die bei uns recht wenig nachgefragt sind mittlerweile. Das sind gerade die Pfötchen, Öhrchen, Innereien. Ganz aktuell ist es natürlich ein bisschen anders, muss man ganz ehrlich zugeben. Ganz aktuell kauft China alles, was sie kriegen können.
Welche Auswirkungen hat das denn auf den deutschen Markt?
Ganz aktuell hat das eben die Auswirkung, dass das Schwein in Deutschland insgesamt teurer geworden ist. Also ich sagte ja, der Preis für Schweinefleisch liegt irgendwo bei 1,85 Euro im Moment. Das ist für diese Jahreszeit ein sehr guter Preis. Ja, man muss sich das so vorstellen, die Schlachtunternehmen können sich gerade aussuchen, an wen sie die Schweine verkaufen. An den deutschen Supermarkt oder an den chinesischen Händler, der die Schweine nachfragt. Und sonst waren es eben nur die bestimmten Artikel. Also die Koteletten sind nach Deutschland gegangen oder in Deutschland geblieben. Und die Öhrchen, Pfötchen, Schwänzchen sind nach China gegangen. Und jetzt will der chinesische Händler auf einmal auch die Koteletts und zahlt da sogar mehr für. Mhm. Und deshalb steigen natürlich die Preise bei uns mit. Also die Supermärkte müssen eben mehr dafür bezahlen.
Das heißt, es sind gerade recht gute Zeiten für alle Landwirte, die Schweine haben oder Schweine großziehen?
Ja und nein. Preislich, ganz aktuell, sind es gute Zeiten. Ja, definitiv. Das Jahr 2018 war dagegen katastrophal. Da haben Schweinehalter Verluste gemacht im Durchschnitt. Da lag der Schnittspreis bei gut 1,40 Euro. Und irgendwo 1,60 Euro sind die Produktionskosten. 1,80 Euro haben wir jetzt. Also kann man sich das recht schnell ausrechnen. Letztes Jahr 20 Euro Verlust, dieses Jahr 20 Euro Gewinn im Schnitt der Jahre plus minus null. Von daher, Euphorie wächst jetzt nicht in den Himmel bei den Landwirten. Natürlich sind sie froh, dass sich die schlechte Marktstimmung gedreht hat. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, auch alle so realistisch zu sehen, dass das, was wir jetzt im Moment sehen, nicht ewig andauern wird.
Wer ist denn der größte Player auf diesem internationalen Markt des Schweinefleisches?
Deutschland, Spanien, USA, Brasilien, das sind große Exportländer für Schweinefleisch, definitiv. Also das sind so die größten. Und auf der anderen Seite haben wir die größten Importländer, das sind die asiatischen Länder wie China, Japan, wobei in Asien die allerersten Schweine der Welt stehen. In China alleine stand zumindest mal jedes zweite Schwein auf der Welt. Und das macht ja auch diesen riesen Sog aus im Moment. Also wenn in China, wo jedes zweite Schwein der Welt steht, jedes zweite Schwein im Moment von der afrikanischen Schweinepest betroffen ist, knapp jedes vierte Schwein weltweit, was irgendwo fehlt. Und das können selbst diese großen Player, wie Sie sagen, wie die USA, Brasilien, Spanien, Deutschland, das Loch können die nicht stopfen.
Und wenn wir nochmal auf uns schauen, wie teuer kann das Schweinefleisch bei uns werden?
Ich glaube, dass das Fleisch nicht viel teurer wird. Also das wird moderat teurer, mit Sicherheit. Aber es ist eine deutliche Grenze irgendwo. Zum einen sind die Kapazitäten, um nach China zu liefern, irgendwo begrenzt. Also die Chinesen legen großen Wert darauf, dass nur zertifizierte und registrierte Schlachtunternehmen Fleisch nach China liefern dürfen. Also das ist ein unwahrscheinlich langer und komplizierter Zertifizierungsprozess für ein Schlachtunternehmen, überhaupt die Lizenz zu bekommen, nach China zu exportieren. Und im Moment fehlen einfach ganz praktisch die Kühlhäuser, um das Fleisch überhaupt umzusetzen. Das dauert auch eine Zeit, bis das alles dann eingespielt ist. Also was ich damit eigentlich sagen will, Fleisch wird mit Sicherheit nicht so knapp, dass es unwahrscheinlich teuer wird. So wie es in China im Moment der Fall ist, wo ja Medienberichten zufolge Schweinepreise verdreifacht, vervierfacht sind. Bei uns, ja, wie ich schon sagte, das spielt sich alles im Cent-Bereich ab. Mhm. Und wenn eine Packung Hackfleisch oder das Kotelett dann im Cent-Bereich teurer wird, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber
nicht mehr.
Nicht mehr, nein.
Also keine Panik, falls ihr Schweinefleisch mögt, wird unwesentlich teurer, wie uns Matthias Quaink erklärt hat, weil China eben momentan dieses Problem mit der afrikanischen Schweinepest hat und sehr viel Schweinefleisch importieren muss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hat eben, muss man festhalten, ordentlich Publicity eingebracht, aber es ist trotzdem noch auf dem Index. Bushidos umstrittenes Album Sonny Black darf seit 2015 nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Dagegen hat Bushido geklagt, aber das Bundesverwaltungsgericht hat heute entschieden, das Album wird auf dem Index bleiben. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich diesen Index für uns mal genauer angeschaut. Die Entscheidung bei Bushidos Album, ja, die hat jetzt schon eine Weile gedauert.
Das ist ein Rechtsstreit, der schon seit 4 Jahren die Gerichte beschäftigt. Angefangen hat der Streit sogar noch schon viel früher. Damals hatte das Verwaltungsgericht in Köln Bushidos Album nach der Klage der Bundesprüfstelle auf den Index gesetzt. Das Ganze ging dann ans Oberverwaltungsgericht nach Münster und die haben gesagt, die Bundesprüfstelle, die ist da juristisch ein bisschen zu schwach aufgestellt gewesen. Die haben nicht ganz sauber gearbeitet.
Was meinen die genau damit?
Also diese Behörde aus Bonn, die wacht ja eigentlich drüber, ob Schrift, Bild oder Ton für Kinder und Jugendliche gefährlich ist. Die hätte da in diesem Fall nicht klar genug argumentiert. Also der Vorwurf ist, die hätten nicht sorgfältig genug abgewogen zwischen Kunstfreiheit auf der einen Seite und Jugendschutz auf der anderen Seite. Aber für die Chefin dieser Bundesprüfstelle, Martina Hanack, ist es ganz klar, dass hier die Grenze der künstlerischen Freiheit überschritten wurde.
Weil das Gremium davon ausgegangen ist, dass die Titel verrohend wirken, einen kriminellen Lebensstil verherrlichen, insbesondere den Drogenhandel, und diskriminierend gegenüber Frauen und Homosexuellen wirken.
Wir dürfen und andererseits wollen wir solche Songs aus diesem Album hier im Radio auch nicht spielen. Aber wenn sie auf dem Index sind, dann geht das natürlich nicht. Und das ist auch richtig so. Aber wenn man mal schaut, was man spielen darf, dann kann man ja schon so eine Vorstellung bekommen, wie hart das andere sein muss.
Ein Schwanz in den Arsch,
ein Schwanz in den Mund,
ein Schwanz in die Fotze,
jetzt wird richtig gepumpt.
Es ist Gang, 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 Gang.
Das darf man spielen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine ordentliche Ladung Penela-Lyrik mit Pipi-Muschi-Schwanz. Es geht sehr viel über primäre und sekundäre Geschlechtsorgane. Da lässt sich jetzt über Geschmack erstmal streiten. Aber bei diesem Album Sonny Black ist eine Grenze überschritten worden, sagt Martina Hanack von der Bundesprüfstelle.
Also es ist so, dass die Titel unter anderem eben Frauen durchgängig mit Begrifflichkeiten wie Nutte, Bitch, Schlampe, Fotze betiteln und entsprechend auch beleidigende Bezeichnungen gegenüber Homosexuellen sich durch die Liedtexte ziehen.
Das stimmt auch leider soweit. Ich habe mich heute mal durch die Liedtexte gewühlt, weil bei YouTube zum Beispiel gibt es die Sachen natürlich und kaufen könnte man die CD ja auch, wenn man über 18 ist.
Das ist aber genau das Problem. Dieses Album ist ja im Netz zu hören und da sind ja nun mal auch Leute unterwegs unter 18.
Natürlich kann die Bundesprüfstelle da auch nicht alles überwachen, aber Spotify, Deezer, Google Play und Co., ne, die ganzen Streaming-Anbieter, die seriösen, die würden sich tatsächlich strafbar machen, wenn sie es spielen würden, weil sie ja nicht ausschließen können, dass Leute unter 18 das hören. Im Gegensatz zum Ladenbesitzer, der eine CD verkauft. Also der könnte ja testen, bist du über 18 oder unter 18 mit Ausweis. Aber bei so Sachen wie YouTube hört dann die Kontrollmöglichkeit ziemlich schnell wieder auf, weil es ja eine Plattform ist, auf die jeder was draufladen kann. Aber YouTube ist verpflichtet, das dann immerhin wieder zu löschen. Und natürlich fliegen solche Songs dann aber am Ende kreuz und quer über den Schulhof per WhatsApp. Weil wer drankommen will, kommt auf jeden Fall dran. Und für Bushido-Fans unter 18 ist es natürlich auch erst recht so ein bisschen geil, wenn da was Verruchtes, Illegales dran ist.
Trotzdem wollte Bushido vom Index runter. Das hat nicht geklappt, das wissen wir heute. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Bushidos Album Sonny Black ist kinder- und jugendgefährdend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.